Nach wie vor befinden wir uns ja in der Predigtreihe über Johannes den Täufer. Wir haben jetzt schon sehr, sehr, sehr viel über ihn gehört und vielleicht ging es dem einen oder anderen so wie mir, dass man doch überrascht war, wie viel über Johannes den Täufer im Neuen Testament dann doch steht und dass er dann auch immer wieder auftaucht und irgendwie eine ganz prägende Person war zur Zeit Jesu. Und wir wissen auch, wir haben uns auch damit beschäftigt, dass er so eine Art jüdischer Superstar war, der sehr viel Einfluss hatte und dem auch sehr große politische Macht zugeschrieben wurde. Und genau, das Neue Testament zeigt uns natürlich die geistliche Seite von Johannes dem Täufer, dass er ein Prophet war, der letzte von den alten Propheten und der erste der an Jesus Gläubigen und somit die Brücke zwischen Alten und Neuen Testament und wie er quasi ganz viel in sich vereint und auch, hat noch schon darüber gesprochen, dass er eine endzeitliche Bedeutung hat, dass so wie Johannes der Täufer gewesen ist, das, was ihm wichtig ist, dass das auch wiederkommen wird in der endzeitlichen Gemeinde und. Wir haben uns über Sünde und Buße Gedanken gemacht und heute werden wir uns mit dem Herz des Täufers beschäftigen, so habe ich die Predigt überschrieben, dem Herz des Täufers, und der Text, den wir lesen, kommt aus Johannes Kapitel 3, Verse 26 bis 30. Ich werde das lesen und dann beten wir noch zusammen. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freude, ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Herr, wir danken dir für diesen starken Text, Herr, für diesen tiefen Einblick in das, was die Herzenshaltung von Johannes dem Täufer ausgemacht hat. Ich danke dir, wunderbarer Gott, für so eine, für so eine starke Essenz an Bedeutung, so viel Gewicht, was in diesen Worten steckt. Und Herr, wir wollen heute nicht nur intellektuell irgendwie diesen Text lesen und uns tolle Gedanken machen, sondern wir brauchen es, dass du uns das erklärst. Wir brauchen es, dass du, Heiliger Geist, uns in alle Wahrheit hineinführst. Und dass wir durch dein Wirken verstehen, welches Ziel du mit uns verfolgst und was du in unseren Herzen bewirken möchtest. Weil Johannes der Täufer so ein großes Vorbild ist, auch in diesen Herzensthemen und in dem, was ihn bewegt hat und was ihm wichtig war. Herr, lehre und führe uns heute in Jesu Namen. Amen. Amen. So, hier in diesem Text geht es um die Jünger von Johannes dem Täufer. Also, wenn ihr euch gefragt habt, wer ist es denn, der da kam und sie kamen zu Johannes, das sind die Jünger von Johannes. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich sagte schon, Johannes war so eine Art jüdischer Superstar und es war ein einflussreicher Mann und der hatte Jünger um sich geschart. Das heißt, das waren höchstwahrscheinlich hauptsächlich Männer, die sich ihm angeschlossen haben und die haben gesagt, ich folge jetzt dem Johannes nach. Johannes, das ist der Prophet, der ist gesandt von Gott und das, was der sagt, das ist richtig und so wie der lebt, will ich leben und ich folge ihm nach. Und diese Jünger kommen jetzt nun zu Johannes und beginnen ein Gespräch. Der erste Punkt ist überschrieben mit, wenn das Ende naht. Ich lese nochmal den 26. Vers. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war, jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Die Jünger des Johannes stellen fest, dass die Ära von Johannes dem Täufer zu Ende geht. In diesem einen Vers sehen wir ganz viele Emotionen und ganz viel, was in den Jüngern von Johannes abgelaufen ist. Da ist Angst, da ist Panik, da ist Erschrecken und da ist auch jede Menge Vorwurf an Johannes den Täufer. Und sie kommen zu ihm und sie sind schockiert und sagen, Johannes, der, dem du Zeugnis abgelegt hast, also Johannes hat ja über Jesus gesagt, das ist das Lamm Gottes, das ist der, der die Sünde der Welt wegnimmt. Ganz öffentlich hat er quasi Jesus bestätigt und das hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass die Anhängerschaft von Jesus gewachsen ist und die von Johannes dem Täufer geschrumpft ist. Und die Jünger des Johannes sind erschreckt darüber und sie, auf Deutsch gesagt, sie kommen darauf überhaupt nicht klar, dass der Dienst von Jesus erfolgreicher ist, in Anführungszeichen erfolgreicher ist, als der Dienst von Johannes dem Täufer. Sie stellen fest, diese große Ära von Johannes dem Täufer, der also als Superstar galt, als die jüdischen Führer aus Jerusalem da eine Delegation an den Jordan geschickt haben zu Johannes und die wissen wollten, ja, wer bist du jetzt und so weiter. Und er hatte so viel Einfluss. Das ganze Land, heißt es, ging zu ihm hinaus an den Jordan, um getauft zu werden. Und auf einmal nehmen diese Zahlen von Leuten, die sich taufen lassen, immer weiter ab. Das Interesse im Land und in der Gesellschaft nimmt immer weiter ab. Und am Ende fragen sie sich, ja, wo wird das enden? Am Ende interessiert sich keine Sau mehr für Johannes den Täufer. Das ist die Stimmung und wir sehen das auch ganz klar, wie sie übertreiben in ihrer Verlustangst und in ihrer Panik vor dem Ende, dass sie sagen, jeder Mann geht zu ihm. Also wie sagt er hier, wie sagen sie, der, welcher bei dir war, jenseits des Jordan, also Jesus, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jeder Mann kommt zu ihm. Wenn starke Emotionen in uns wallen, dann neigen wir oft zur Übertreibung. Ja, kennt ihr vielleicht aus der ein oder anderen Ehekonversation, ja, immer machst du das, nie machst du das. Und wir neigen dazu, zu übertreiben. Natürlich stimmt es nicht, dass der Gegenüber das immer macht. Aber wenn wir so aufgebracht sind und genauso so ein Aufgebrachtsein bringen die Jünger hin mit, die sagen, jedermann geht zu ihm, alle. Jedermann geht zu ihm und der tauft, der macht genau dasselbe, was du machst. Und dann kommt dieser Vorwurf und eigentlich bist du selber dran schuld, Johannes. Du reitest deinen Ministry, deinen Dienst gerade so richtig, wie sagt man, reinreiten? Nee, aber du hast ihn selber kaputt gemacht. Du bist verantwortlich dafür, dass die goldene Zeit, die goldene Ära zu Ende geht. Und die Jünger von Johannes wehren sich gegen dieses Ende. Wenn das Ende naht. Und wir hören diesen Vorwurf heraus. Du hast für den auch noch Zeugnis abgelegt. Du bist schuld daran, Johannes. Sie nennen Jesus nicht beim Namen, sondern erkennen ihn nur als einen Konkurrenten. Also einen Konkurrenten für diese Bewegung, deren Teil sie war, von der sie Teil waren und für diese Bewegung von Johannes dem Täufer, diese Erweckung der Buße, dafür haben sie alles hingelegt. Die haben ihre Jobs gekündigt, die haben alles hinter sich gelassen und sind mit Johannes dem Täufer gegangen, haben gedacht, das ist jetzt das große Ding, das mache ich jetzt bis zu meinem Lebensende. Und auf einmal entwickelten sich die Dinge nicht mehr so, wie sie das erwartet hatten. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen bekannt vor, dass sich die Dinge auf einmal anders entwickeln, als wir uns das vorstellen. Und in diesem Appell von den Jüngern lesen, also sehen wir auch so eine dringliche Aufforderung. Johannes, du kannst das Ruder noch rumreißen. Du kannst jetzt noch was ändern, wenn du jetzt noch aufstehst. Und wenn du dieses Zeugnis zurücknimmst oder irgendwie das änderst, dann können wir vielleicht unsere Macht und unseren Einfluss doch wieder kräftigen und stärken und können noch retten, was zu retten ist. So denken sie. Sie sind völlig in diesem Paradigma, in dieser Sichtweise von Macht und Einfluss. Wer die meisten Nachfolger hat, wer den meisten Fame hat. Und sie wehren sich mit allem, was sie haben, gegen das Ende. Und wir kennen das nur allzu gut. Dinge gehen zu Ende. Nicht nur irgendwelche Filme oder Serien. Das finde ich ja manchmal schlimm, wenn man so Serien geguckt hat. Man hat zig Stunden damit verbracht, einer Person zu folgen, einem Protagonisten, und am Ende geht es auf einmal zu Ende. Und das, selbst das schmerzt schon, ja, aber das ist ja jetzt nur fiktional. Aber es gehen auch andere Dinge im Leben zu Ende. Ein Arbeitsvertrag kann zu Ende gehen, zum Beispiel. Und das ist für den einen, sagt er, ja, ist kein Problem, ich arbeite alle 3 Jahre woanders. Aber es gibt Leute, die sind jahrzehntelang bei einem Arbeitgeber und auf einmal geht das Unternehmen krachen oder sonst irgendwas passiert oder man überwirft sich und dieses Arbeitsverhältnis geht zu Ende. Eine Beziehung, eine Freundschaft kann zu Ende gehen. Das ist, kann auch sehr herausfordernd sein, besonders wenn du den christlichen Happy-Clappy-Anspruch hast, wo alle sich immer lieb haben, so Glücksbärchen-mäßig, ja, sich immer am Arm haben und dann auf einmal irgendwie passieren Dinge und es passieren Konflikte und es gibt Herausforderungen und du weißt ja, eigentlich sollte ich mit allen im Frieden sein, aber es gibt Punkte, da geht es nicht mehr weiter und eine Beziehung geht wieder auseinander. Und du gehst getrennte Wege. Oder das Ende naht für eine Gemeinde. Ich habe mir in den letzten Jahren auch darüber Gedanken gemacht, was ist, wenn das Ende naht für die Netzwerkgemeinde? Und es sah gar nicht so unmöglich aus, dass es passiert. Und es hat so viel mit uns gemacht, auch als Leitung zu sagen, okay, wenn das die Gemeinde zu Ende geht, was dann? Was macht es mit mir? Was passiert dann mit mir? Kann die einfach so oder kann die Gemeinde zu Ende gehen? Oder ein bestimmter Zeitabschnitt wie ein Studium oder eine Familienkonstellation, Geschwister, die sich trennen, ja, weil sie einfach so alt sind, dass sie ausziehen und jeder geht an und dann ist einer irgendwie in Nordamerika, der andere in Australien und dann trennen sie sich und gehen getrennte Wege. Das ist auch ein Ende, das ist auch ein Verlust. Oder natürlich, wenn eine Ehe zu Ende geht. Ich glaube, das ist einer der größten Verluste, die ein Mensch erleiden kann. Und der Zeitgeist redet uns ein, dass es immer weitergehen muss. Wir sollen uns keine Gedanken über das Ende machen, keine Gedanken über Verlust, weil das unangenehm ist, weil das wehtut und weil es herausfordert. Und das war damals wie heute. Johannes, die Jünger des Johannes haben sich gewehrt gegen das unwiderrufliche Ende, was sogar Johannes der Täufer selbst eingeläutet hat. Der Zeitgeist sagt uns, dass es höher, schneller weitergehen soll und Themen wie Verlust, Abschied, Loslassen und das damit verbundene Trauern werden so weit wie möglich weggeschoben. Und das hat weitreichende Konsequenzen. Die Jünger des Johannes beginnen sich zu wehren gegen die Richtung, in die sich die Dinge um Johannes den Täufer entwickeln. Sie sind mit dem Dienst und der Bewegung von Johannes dem Täufer so ungesund verbunden, dass sie in der Gefahr stehen, den Messias selbst zu verpassen. Ihr müsst euch ja vorstellen, also wenn es jemanden gibt, ich weiß nicht, ob du dir irgendwie, wie sehr du dich mit Kirchengeschichte oder so beschäftigst und irgendwie große Männer und Frauen Gottes, manchmal dachte ich so, ja, mit dem würde ich gerne mal reden oder mit dem würde ich gerne mal zusammen sein oder in deren Bibelschule wäre ich gern gewesen. Und aber der größte Meister und Lehrer, den es gibt, das Herrlichste und Wunderbarste, was es überhaupt gibt, ist die Jüngerschaft von Jesus Christus, mit ihm zusammen zu sein. Und Johannes der Täufer hat selbst gesagt, ich bin das nicht, ich bin nicht der Messias. Das ist er und er hat auf Jesus gezeigt und alle wussten Bescheid. Aber die Jünger von Johannes waren so eng mit der Idee und mit ihrer Vorstellung davon, wie das sein wird, wenn ich mich zu Johannes halte, verbunden, dass sie in der Gefahr standen, völlig Jesus als Konkurrenten, als Gegner zu sehen. Und das ist schon ein schwerwiegendes Maß an Verführung. Und deshalb ist es eine Gnade, wenn Gott Dinge zu Ende gehen lässt. Weil wir dann nämlich erkennen, wie sehr hängt unser Herz wirklich daran. Und Gott sei Dank gibt Gott uns das in geringen Dosen, ja, so wie wir es vertragen können, ohne tot umzufallen. Und er begleitet uns durch solche Verlustzeiten, in denen wir herausgefordert sind, loszulassen. Mit welchen Dingen sind wir ungesund verbunden, sodass wir in der Gefahr stehen, das, was Jesus tut, die Dinge Jesu zu verpassen? Oder sogar, dass wir uns beginnen, gegen Jesus zu wehren? Vers 27. Johannes antwortet jetzt den Jüngern auf diesen ganzen geballten Haufen Vorwurf und Emotionen. Und er sagt, Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. In der Elberfelder Übersetzung ist es noch ein bisschen besser formuliert oder für mich cooler formuliert. Da sagt er, ein Mensch kann sich nichts nehmen, auch nicht eines, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Und diese Aussage ist so tief und so weitreichend, hat so weitreichende Konsequenzen, dass wir durchaus hier die ganze Predigt noch verharren könnten und uns damit beschäftigen können, was das Herz oder die Denkweise von Johannes den Täufer ausgemacht hat. Johannes lenkt den Blick der Jünger und damit auch unseren Blick auf die souveräne Vorsehung und Treue Gottes. Er sagt, ihr guckt ganz falsch. Ihr guckt auf diese äußeren Umstände und auf eure Vorstellungen, aber eigentlich ist doch jemand ganz anderes da, der die Verantwortung trägt. Es ist jemand ganz anderes da, der alles fügt und lenkt, wie es ihm gefällt. Und er erinnert uns, dass Gott derjenige ist, der am Wirken ist. Und dass Gott sich nicht zurückgezogen hat. Und weil diese Ära von Johannes dem Täufer zu Ende geht, die ja von Erweckung, also nicht von Zeichen und Wundern, ja, das ist ganz interessant, nicht von Zeichen und Wundern, aber von Erweckung der Herzen. Ihr müsst euch vorstellen, tausende Menschen, die sich jeden Tag haben taufen lassen. Und die sind ins Taufwasser gegangen und haben ihre Sünden bekannt. Nie zuvor gab es in Israel so eine Bewegung der Buße und der Erneuerung. Und jetzt geht das zu Ende. Und es muss sich angefühlt haben wie, haben wir was falsch gemacht? Ist irgendwas, haben wir irgendwie zu wenig gebetet? Oder ist da irgendwas, haben wir irgendwie geheimnisvoll gesündigt und keiner weiß so richtig irgendwas? Müssen wir jetzt nochmal in die Selbsterforschung gehen, was jetzt hier passiert ist und warum sich Gott zurückgezogen hat? Aber Gott hat sich nicht zurückgezogen. Gott hat das Ende eingeläutet. Er ist derjenige, der wirkt. Er lenkt und führt die Heilsgeschichte. Und diese Lektion hatte Johannes gelernt. Ich vermute mal in der Wüste. Wir erinnern uns, Johannes hat quasi sein ganzes Leben alleine in der Wüste in Einsamkeit und Stille verbracht und hat dort seinen Gott kennengelernt. Nicht im religiösen Tamtam am Tempel oder in Jerusalem, sondern er war in der Wüste. Und er hatte seinen Geist kennengelernt, den Geist Gottes kennengelernt. Und in Johannes sehen wir jemanden, der so lebt, als ob es Gott wirklich gäbe. Der glaubt wirklich das, was er erzählt. Und deswegen hat er auch keine Angst davor, dass jetzt seine Ära und seine Zeit zu Ende geht, weil er fest davon überzeugt ist, dass Gott das tut, was er gesagt hat, dass er treu ist und dass er am Wirken ist. Das ist so ein bisschen das, was Jana vorhin gesagt hat in der Einführung. Ihre Tochter macht sich überhaupt keine Platte, ob das Essen, was sie da kriegt, vergiftet ist. Theoretisch wäre es ja möglich. Jana könnte ja Gift da rein tun. Aber daran denkt sie überhaupt nicht. Sie vertraut einfach. Und Johannes weiß, Gott hat die Kontrolle. Gott ist doch aktiv. Er ist doch am Wirken. Er hält doch mein Leben in der Hand. Und wenn die Stille und die Einsamkeit mein Los ist, dann weiß er schon, was er tut. Und wenn der große geistliche Erfolg mit zigtausenden von Nachfolgern mein Los ist, dann weiß er auch, was er tut. Und wenn er das wieder wegnimmt, weiß er auch, was er tut. Denn ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, dass es ihm verliehen ist von Gott. Das ist ein Bewusstsein für die Gnade Gottes. Und er glaubt das wirklich. Wir sagen nur, dass wir das glauben. Aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und die Dinge anfangen, ja, das Boot fängt an zu schaukeln und das erste fällt ins Wasser und das zweite und wir drohen unterzugehen und wir Dinge passieren, wir verlieren Dinge, wir haben Konflikte, Herausforderungen. Wie schnell, das ist das allererste, was wir über Bord werfen, das Vertrauen auf Gott. Niemand von uns lebt so, dass er sagt, wenn wirklich Dinge dann an die Substanz gehen, dass wir von uns sagen, ach, der Herr wird es schon machen, alles gut. Weil wir nicht trainiert haben oder weil wir nicht in der Wüste gelebt haben, weil wir unseren Gott noch nicht so gut kennengelernt haben wie Johannes der Täufer. Wir können ihm doch vertrauen. Wir können uns doch ein Stück weit zurücklehnen und sagen, Herr, wenn das dein Lossitz ist für mich, dann wirst du mit mir sein, um da durchzugehen. Dann darf das jetzt zu Ende gehen. Und wir sehen hier jemanden, Johannes der Täufer, in dem der Geist von Elia gewirkt hat. Und ich habe schon drüber gepredigt, 1. Könige 17, Vers 1. Das allererste Mal, als Elia aufgetreten ist, hat er gesagt, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Er war jemand, der seinen Gott kannte. Und je mehr wir unseren Gott kennenlernen, wie er wirkt, je mehr wir uns Zeit nehmen fürs Gebet, für das Wort Gottes, ihn kennenlernen, uns mit seinen Aussagen beschäftigen, desto mehr sickern diese Wahrheiten durch alle Segmente unseres Herzens durch. Und desto mehr lernen wir zu vertrauen. Und ob wir wirklich vertrauen, zeigt sich eben nicht daran, wenn alles happy-clappy ist, ja, wenn unser Ministry am Höhepunkt ist und alle uns zujubeln, sondern ob wir wirklich vertrauen, sieht man daran, wenn das Leid kommt, wenn die Herausforderungen kommen, wenn die Schwierigkeiten kommen. So, was für die Jünger von Johannes eine negative Entwicklung war, der es entgegenzuwirken galt, war das für Johannes das bewusste Wirken Gottes. Und das heißt natürlich nicht, dass wir jeder negativen Entwicklung, dass wir uns ja das alles hinnehmen, ja, und alles Mögliche mit uns geschehen lassen, was vielleicht dann was uns schadet. Das heißt nicht, dass wir blind jetzt einfach sagen, ja, alles was da kommt, kommt vom Herrn. Das ist auch wieder eine Übertreibung, ein anderes Extrem. sondern es kommt darauf an, dass wir in der Verbundenheit mit Gott leben, um zu unterscheiden, was das ist, was wir loslassen können, wo wir ihm vertrauen können und wo wir sehen können, okay, hier haben wir eine Verantwortung, etwas zu bewirken. Und es ist immer beides. Und die Verbundenheit mit Gott, dieses Gott erkennen, dieser Verbundenheit mit ihm zu leben, das ist der Schlüssel. Und das ist die oberste und heiligste Pflicht, die wir haben. Denk doch mal, wie so ein Leben im Bewusstsein der Allmacht und Vorsehung Gottes aussehen könnte. Es wäre ein Leben in Frieden. Stellt euch das vor, ohne Stress. Ich neige ja sehr zum Stress. Meine Frau könnte jetzt Zeugnis um Zeugnis erzählen, ja, wenn es irgendwie mal knackig wird und wenn ich da was vergessen habe und dann ja auch alle Mitarbeiter kriegen das mit, wenn ich irgendwie was letzte Woche bereiten mir Gottesdienst vor, ach nee, da muss ich ja nochmal rübergehen, bin ich nochmal rüber was geholt. Da fällt mir hier wieder ein, ach nee, das brauche ich ja auch noch, bin ich wieder rübergegangen. Und so dieser Stress kommt und man ist getrieben von den äußeren Umständen und ich bin überhaupt nicht jemand, der sagt, das habe ich alles schon hinter mir gelegt, ich bin der heilige Heiligenschein, der erstrahlt über mir, überhaupt nicht. Aber wenn wir uns im Klaren sind, dass Gott doch alles, ja, dass Gott die Allmacht und die Vorsehung und seine Führung in unserem Leben da ist, weil er ein guter Vater ist, desto mehr reagieren wir nicht mehr aus einem Getriebensein oder aus einer Impulsivität, ja, ein Impuls kommt von außen und ich reagiere, sondern ich handle auf Grundlage dieses Friedens und dieser Ruhe, weil ich weiß, Gott hält doch seine Hand über mir. Und das zu lernen, dauert ein paar Jahre. Und wir sind alle auf dem Weg. Halleluja. Vers 28. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm her gesandt. Johannes deckt den Widerspruch seiner Jünger auf. Sie haben einen inneren Widerspruch. Sie haben eine übertriebene Loyalität zu Johannes, erkennen aber die Aussagen von Johannes über sich selbst nicht an. Und weil sie eine übertriebene Loyalität zu Johannes haben. Also Johannes sagt, Leute, es geht zu Ende mit mir. Mein Dienst geht, also es wird nicht gut enden. Ja, wir wissen, er wird enthauptet im Gefängnis und so weiter. Und die Jünger, weil sie aber so sehr diese Johannes den Täufer als den Führer ihrer Bewegung ansehen, nehmen diese Worte nicht an. Also sie stehen zu Johannes, er sagt, nee, das geht zu Ende mit mir, aber das geht nicht, weil sie stehen ja zu Johannes. Und dann sind sie in diesem ewigen Teufelskreis, in diesem Kreislauf drin, in diesem Widerspruch. Sie wehren sich quasi gegen Johannes, aber weil sie so loyal zu Johannes sind, und so weiter, ihr wisst schon. Es ist ein Teufelskreis, ein Widerspruch in den Jüngern, der aufdeckt, dass sie eigentlich nicht wirklich Gott hingegeben sind, sondern dass sie hingegeben sind an diese Idee, was es heißt, wenn Gott wirkt. Und das ist ein großer Unterschied. Wir können hingegeben sein an eine Vorstellung vom Wirken Gottes. Und sagen, wenn Gott sein Werk tut, wenn Gott Erweckung schickt oder wenn Gott dies und jenes in meinem Leben macht, dann sieht das so aus. Und dieser Idee bin ich hingegeben. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich Gott selbst hingegeben bin. Und manchmal ist unsere Hingabe an Ideen, wie Gott wirkt und wie Gott sein Werk tut, größer als die eigentliche Hingabe an Gott. Und da beginnt das Problem. Im Grunde ist es Götzendienst. Dietrich Bonhoeffer hat ein wunderbares Buch geschrieben über Gemeinde und Gemeinschaft. Und er spricht über Leute, die die Idee von Gemeinde mehr lieben als die Gemeinde selbst. Und damit zum Zerstörer von Gemeinde werden. Ich weiß, es ist very deep, deep stuff heute. Menschen, die ihre Idee von Gemeinde mehr lieben als die Gemeinde selbst und damit zur Zerstörer von Gemeinde werden. Genauso können wir auch sagen, Menschen, die die Idee vom Wirken Gottes mehr lieben als Gott selbst und am Ende dadurch zu Feinden von Gott werden. Weil wir sind nicht in der Position, Gott vorzuschreiben, wie er zu wirken hat, was er zu tun hat. Überhaupt nicht. Wir sind diejenigen, die aus Sünde heraus gerettet wurden durch das Kreuz von Jesus und die sich ihm jetzt hingeben aus Dankbarkeit und Liebe. Und so wie er uns führt, wird er uns führen und das nehmen wir. Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob wir Gottes Auftrag und Plan hingegeben sind oder unserer Vorstellung von Gottes Auftrag und Plan. Es ist ein Unterschied, ob wir Gemeinde lieben und uns in sie investieren oder ob wir unsere Vorstellung von Gemeinde lieben und in diese Vorstellung hinein investieren. Denn die Vorstellung ist nicht da, das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist das, was hier und jetzt vorhanden ist, deine Geschwister. Und die gilt es zu lieben. Da wollen wir uns rein investieren, da wollen wir lieben, da wollen wir mit den Weinenden weinen und uns freuen mit denen, die sich freuen. Und wenn wir immer unsere Vorstellung vom Wirken Gottes und der Vorstellung von Gemeinde hinterherlaufen, werden wir verpassen, was hier und jetzt da ist. Das war gerade ein Handy, was Amen gesagt hat. Ja. Wenn ihr schon nicht Amen sagt, dann selbst die Steine schreien, ja, und jetzt war es immer das Handy. Dankeschön, liebes Handy. Okay. Genau, ich habe schon gesagt, derselbe Widerspruch in den Jüngern, der in den Jüngern von Johannes war, existiert auch in uns. Eine wirkliche und echte Hingabe wird in uns geformt über Jahre. Wir alle starten mit einer verdorbenen Hingabe in die Jüngerschaft. Wir alle. Da gibt's keine Ausnahmen. Es gibt niemanden, der am Anfang sagt, wir sagen das alle, aber es ist bei niemandem so, dass wir sagen, meine Hingabe ist wirklich 100% rein. Und egal wie das ist, ich folge Jesus nach. Das ist so ähnlich wie die Hingabe von Petrus. Was auch immer passiert, ich leide mit dir, ich gehe mit dir ins Gefängnis, ich sterbe mit dir. Aber er war seiner Vorstellung, was es bedeutet, mit Jesus zu leben, mehr hingegeben als von der eigentlichen Realität, was Jesus von ihm wollte. Und je mehr wir unseren Weg mit Jesus gehen, desto mehr reinigt er uns. Er läutert unsere Hingabe, so dass wir eines Tages als Ziel das irgendwann erreichen, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel des Gebotes, oder Elberfelder der Weisung, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Das ist das Ziel. Das ist nicht unser Starter-Pack, ja, mit dem wir quasi losstarten, sondern das ist das Ziel. Wir bilden uns ein, wir hätten das schon, aber das kommt noch. Jesus ist am Wirken in uns. Amen. Dankeschön. Viertens, der Freund des Bräutigams, jetzt wird's ganz heiß. Vers 29, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, sagt Johannes der Täufer. Der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freude, ist nun erfüllt. Okay. Jetzt brauchen wir ein bisschen Hintergrundwissen, um zu verstehen, was Johannes von uns will. Damals war das so, dass Also ist eigentlich ähnlich wie heute, was heute unsere Trauzeugen sind. Gewöhnlicherweise ist das ja jemand, ein guter Freund, eine gute Freundin, irgendwie bester Freund, beste Freundin, mit dem man schon eine Geschichte hatte, und die stehen da mit am Altar und bezeugen die Trauung. Und so ähnlich war das auch damals. Der beste Freund des Bräutigams, dessen Aufgabe war es, die Braut dem Bräutigam zuzuführen. Also das war nicht der Vater der Braut, der die Braut reingeführt hat, sondern das war der beste Kumpel des Bräutigams. Ja, der hatte die Verantwortung zu gucken, okay, liebe Braut, ich bringe dich jetzt zum Bräutigam und gebe dich bei ihm ab. Und dann befolgte diese Zeremonie. Und dann war aber noch nicht das Ende angekommen. Eine jüdische Hochzeit, müsst ihr nämlich wissen, hat sehr delikate Details. Nämlich direkt nach der Trauung, noch bevor die alle gratulieren, gehen die in ein Zelt. Und ihr müsst euch, also ich, ja genau, die gehen da in das, ich rede einfach ganz offen mit euch. Die gehen in das Zelt und haben das erste Mal Sex. Weil es nämlich normal ist, zu biblisch gesehen und auch eigentlich in unserer Gesellschaft gesehen, zumindest bis vor 30, 40 Jahren, dass man keinen vorehelichen Geschlechtsverkehr hat. Und dass die Braut als Jungfrau verheiratet wird und dem Bräutigam zugeführt wird. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, die heiraten da und alle freuen sich und jubeln, und dann gehen die erstmal in ein Zelt und ziehen sich zurück, und dort haben die das erste Mal Sex. Und der Freund des Bräutigams steht vor dem Zelt. Der überwacht den ersten Geschlechtsverkehr. So, und wartet so lange, ja, dauert wahrscheinlich nicht allzu lange, ja, wisst, was ich meine, der wartet so lange, ja, und dann haben die das erste Mal Sex, und dann, wegen des Blutes, sieht dann der Bräutigam, die war wirklich eine Jungfrau, und dann ruft er nach draußen zum Freund des Bräutigams und sagt, sie war eine Jungfrau, und dann freuen sich alle und jubeln, das ist quasi Teil der Kultur, das ist was ganz Normales für die, ja, für uns ist das eher, okay, hättest du das nicht leiser sagen können, aber für die ist das Teil der Zeremonie und es ist Teil der Feier, dass sie dann darüber jubeln. Das ist das Bild, was Johannes der Täufer hier aufgreift. Und er sagt, ich bin der Freund des Bräutigams. Ich heirate nicht, ich habe selber nicht den Spaß. Ja. Ich warte vor dem Zelt und warte, dass ich die Stimme des Bräutigams höre. Meine Aufgabe ist es, die Braut dem Bräutigam zuzuführen, und dann gebe ich sie ab. Ich selber heirate die nicht. Es ist Jesus, der sein Volk zurückbekommt durch Buße. Nicht Johannes der Täufer. Und er greift dieses Bild auf und sagt, es ist das Höchste für mich als Freund des Bräutigams, die Stimme des Bräutigams zu hören. Und damit ist eine höhere Freude gibt es nicht. Ich freue mich, wenn Jesus seine Braut bekommt. Ich freue mich, wenn Jesus sein Volk zurückbekommt. Und er greift dieses Bild auf und er zeigt, dass es sein Auftrag war, ein Wegbereiter, ein Vorbereiter für Jesus zu sein. Und das Volk vorzubereiten auf diese Vereinigung mit ihm. Nicht der Freund des Bräutigams hat die Freude der Hochzeit oder die Freude, das erste Mal mit der Braut zu schlafen, sondern seine Freude ist erfüllt, wenn der Bräutigam diese Trauung vollzogen hat und Jesus sein Volk zurückbekommen hat. Und das zeigt so viel von Johannes dem Täufer. Nicht ich stehe im Mittelpunkt. Es ging in meinem Dienst nie darum, dass ich den Fame und dass ich gehypt werde und irgendwie der große Superstar werde, sondern es ging darum, dass Jesus die Ehre bekommt und dass Jesus ein vorbereitetes Volk bekommt. Es geht nicht um sein Bedürfnis. Er hat sich selbst verleugnet, um Jesus die Ehre zu geben. Und darin ist er ein Vorbild für uns. Er hat bewiesen, dass Selbstverleugnung, Riesenthema, mache ich vielleicht auch mal wieder eine Predigtreihe drüber, dass Selbstverleugnung um Jesu Willen nicht in romantisch-theoretischen Phrasen bleibt, wo ich viel laber, aber nichts passiert, sondern er hat bewiesen, dass er sich selbst verleugnet. Und er hat versucht, die Jünger mit auf diesen Weg zu nehmen. Die Jünger hatten die Wüstenschule nicht. Die wissen nicht, was es heißt, dass Gott die Kontrolle hat. Und er versucht, sie mitzunehmen und zu sagen, freut euch doch jetzt auch, dass Jesus derjenige ist, der seine Braut bekommt. Und diese Freude, die aus der Selbstverleugnung kommt, praktische Selbstverleugnung um Jesu Willen, birgt eine übernatürliche Freude. Und diese Freude kommt aus der Verbundenheit mit Gott, der Erkenntnis seines Willens und mit dem Frieden schließen mit Gottes Plan. Versöhnt mit Gott leben ist so viel mehr, als meine Karte ausgefüllt zu haben und zu sagen, jetzt bin ich Kind Gottes, ich habe mich bekehrt. Versöhnt mit Gott leben bedeutet, wenn er einen anderen Weg hat, als ich mir gewünscht habe, dann ist es okay. Ich werde mich darüber freuen. Und dann dieser letzte große Vers, der auch aus einem Diätbuch oder YouTube-Video kommen könnte, ja. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das hat natürlich nichts mit körperlicher Fülle zu tun, sondern ist natürlich auch hier geistlich, charakterlich zu deuten. Denn er muss wachsen, ich muss abnehmen, ist christliche Frömmigkeit in a nutshell. Also ganz komprimiert. Wenn wir irgendwie Nachfolge von Jesus komprimieren müssten, was das bedeutet, das wäre dieser Satz. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Es geht um Jesus, es geht um ihn. Wir sind nicht Jesus nachgefolgt und haben nicht gesagt, ja, ich will mein Leben Jesus geben, damit am Ende doch alle meine Wünsche und meine Bedürfnisse erfüllt werden und dass ich am Ende doch auf dem Thron sitze und der Superstar bin. Wir sagen Ja zu Jesus, weil es uns um Jesus geht. Und weil wir so dankbar sind für die Liebe des Retters, der sein Leben für uns am Kreuz gegeben hat, dass wir zu seiner Ehre leben möchten. Dass es nicht darum geht, dass wir, Entschuldigung. Der wichtigste anhaltende Prozess unseres Lebens ist nicht Selbstoptimierung oder wie alles noch bequemer und komfortabler und irgendwie noch schöner werden kann, sondern der wichtigste Prozess unseres Lebens ist diese innerliche Heiligung, dass ich mich mehr und mehr dahin verändere, für die Ehre Jesu leben zu wollen. Und natürlicherweise wollen wir das alles nicht. Vielleicht sagst du, doch, ich will das. Dann der Herr segne dich, du kannst uns gern die Hände auflegen und wir empfangen etwas von dir. Aber natürlicherweise wollen wir das nicht. Und Jesus formt das in uns. Dass wir zu seinem Ruhm und zu seiner Ehre leben, sowohl in uns formt er das, dass das, was unheilig, verdorben ist, sündhaft ist, dass das stirbt. Und dass er sein Wesen, seine Demut, seine Heiligkeit, seine Liebe, Freundlichkeit und so weiter in uns hineinlegt und wachsen lässt. Das ist das Erste, innerlich und dann äußerlich, dass unser Einflussbereich, da wo wir Menschen begegnen, das ist dein Einflussbereich. Da wo wir Menschen begegnen, dass man dort Jesus spürt. Und dass Jesus gesehen wird und das so sowohl in uns als auch außerhalb von uns. Der Ruhm Jesu wächst. In der letzten Strophe in dem Lied Ich bete an die Macht der Liebe heißt es: O Jesu, dass dein Name bliebe, im Herzen tief gedrücket ein. Möcht deine süße Jesu-Liebe in Herz und Sinn gepräget sein. Im Wort, im Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts gelesen. Herr, wir danken dir für dieses Vorbild von Johannes dem Täufer, der genauso wie er seine Jünger gerufen hat, auch uns in Johannes Kapitel 3 ruft. Das ist der Weg, den geht. Komm hier lang. Weih auch du deinem Leben dem Willen Gottes, Gott selbst. Herr, wir danken dir, dass du deine Hand über uns hältst und dass nichts, egal durch was wir gehen, ob es die schönsten und goldensten und wunderbarsten Zeiten sind oder ob es herausfordernde Krisen und Konflikte und Schwierigkeiten sind, dass nichts davon dich von deinem Thron stößt. Da wackelt noch nicht mal irgendwas an deinem Thron. Da ist noch nicht mal irgendeine kleinste Erschütterung zu spüren. Wenn wir völlig in Panik sind und außer Rand und Band sind, da dein Thron steht fest. Oh Herr, öffne uns die Herzensaugen, dass wir deinen Thron als den festen Thron sehen können, der unerschütterlich steht. Und dass doch alles, was uns passiert, sei es auch noch so schrecklich und furchtbar und noch so wunderbar und toll, von dir genehmigt wurde. Dass du deine Hand über uns hältst, weil wir dir wichtig sind. Wir sind kostbar in deinen Augen. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, dass es ihm vom Himmel gegeben ist. Und Herr, wir sehen Johannes den Täufer als jemanden, der das akzeptiert, dass seine Ära zu Ende geht, dass sein Dienst zu Ende ist, dass die Menschenmassen weiterziehen, dass der Fame ja wieder runtergeht und der Applaus verklingt, weil er weiß, all das war doch von Gott geschenkt. Wer bin ich, festzuhalten? Wer bin ich, selbst Hand anzulegen? Offenbare uns, Geist Gottes, wie wunderbar unser Vater auf uns achtet. Und ich bitte dich, Herr, dass wir alle uns auf diesen Weg begeben, zu sagen, Herr, reinige, läutere meine Hingabe. Ich möchte nicht nur meine Vorstellung vom christlichen Leben und meine Vorstellung davon, was es heißt, mit Jesus zu leben, ja, hingegeben sein und daran festhalten, sondern ich möchte dir hingegeben sein und möchte mich an dich halten. Ich will nicht meiner Vorstellung von Gemeinde und meine Hingabe an meinen Wunsch, was Gemeinde sein soll, weihen, sondern ich möchte meine Hingabe auch der Gemeinde, wie sie ist, wie sie da ist, zur Verfügung stellen. Meinen Geschwistern. Aber du wirkst dein wunderbares Werk in uns. Ich möchte Mut machen, dass du jetzt, während wir jetzt kurz instrumental spielen und dann noch ein Lied singen, nutz diese Zeit, einfach kurz in der Stille mit Jesus zu reden und ihm dein Herz zu bringen. Und vielleicht merkst du gerade überhaupt nicht irgendwie, dass da irgendwas verdorben ist oder irgendwas in dir drin ist, was geläutert werden muss. Das ist auch gar nicht so schlimm. Der Herr sieht das alles. Und so kannst du ihm sagen, Jesus, weil du für mich alles gegeben hast am Kreuz, ich möchte dir hingegeben sein. Ich möchte mich dir weihen.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.